Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätten Wien. Der fünfte Teil heute, Kapitel 7 bis 18. Siebtes Kapitel, Prüfung der Seele über die Affekte. Diese Punkte habe ich so bereit ausgeführt, weil wir durch diese Prüfung unseren geistlichen Fortschritt erkennen. Denn auf die Sünden beschränken jene ihre Gewissensforschung, die an einen seelischen Aufstieg nicht denken. Man darf sich aber trotzdem nicht abquälen mit jeder einzelnen dieser Fragen, sondern soll nur ruhig prüfen und erwägen, wie unser Herz in diesen Punkten seit unserer Bekehrung gesinnt war und welche bedeutenden Fehler wir darin begangen haben. Wollen wir aber das Ganze kürzer fassen, dann müssen wir unsere Erforschung auf die Prüfung unserer Leidenschaften richten. Ist es uns beschwerlich, alles im Einzelnen zu erwägen, wie ich vorgeschlagen habe, dann können wir auch prüfen, wie wir gesinnt waren und uns verhalten haben. In unserer Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu uns selbst, in unserem Hass gegen die eigenen Sünden und gegen die Sünden anderer. Denn wir müssen die Austrostung aller Sünden wünschen. In unseren Wünschen nach zeitlichen Gütern, nach Vergnügungen und Ehren, in der Furcht vor der Gefahr der Sünde und des Verlustes zeitlicher Güter. Man fürchtet ja meist das Zweite zu viel und das Erste zu wenig. In der Hoffnung, die man zu sehr auf die Welt und die Geschöpfe setzt und zu wenig auf die ewigen Dinge und auf Gott. In der Traurigkeit, ob sie wegen nichtiger Dinge zu groß war. In der Freude, ob sie übertrieben war und unwürdigen Dingen galt. Schließlich, welche Anhänglichkeiten hemmen dein Herz, welche Leidenschaften nehmen es ein? Worin ist es besonders entgleist? Man erkennt den Zustand der Seele an den Leidenschaften, indem man sie der Reihe nach abtastet. Ein lauter Spielen zupft an allen Seiten und stimmt die falsch klingenden richtig, indem er sie entweder spannt oder nachlässt. So prüfen wir nacheinander die Liebe, den Hass, die Wünsche, die Furcht, die Hoffnung, die Traurigkeit und die Freude unserer Seele. Stimmen sie nicht gut zur Melodie, die wir spielen wollen? Das heißt zur Ehre Gottes, dann können wir sie mit seiner Gnade und nach dem Rat unseres geistlichen Vaters darauf abstimmen, damit sie harmonisch zusammenklingen. Achtes Kapitel. Affekte am Schluss dieser Prüfung. Hast du jeden Punkt dieser Prüfung ruhig erwogen und gesehen, wie es mit dir steht, dann kommst du zu folgenden Empfindungen. Danke Gott für die kleine Besserung, die du in deinem Leben seit deinem großen Entschluss festgestellt hast. Erkenne, dass einzig seine Barmherzigkeit sie in dir und für dich bewirkt hat. Demütige dich tief vor Gott, bekenne, dass es deine Schuld war, wenn du nur wenig vorangekommen bist, weil du nicht treu, mutig und beharrlich den Einsprechungen und Regungen entsprochen hast, die er dir im Gebet und sonst gab. Versprich ihn, immer zu preisen, für die Gnaden, die er dir gab, um dich von deinen Neigungen zu befreien und dir zu dieser kleinen Besserung zu verhelfen. Bitte ihn um Verzeihung für die Untreue, mit der du seine Güte beantwortet hast. Opfere ihm dein Herz auf, dass es ganz ihm gehöre. Bitte ihn, dich ganz treu zu machen. Rufe die Heiligen an, die allerseligste Jungfrau, deinen Schutzengel und deinen Namenspatron, den heiligen Josef und andere Heilige. Neuntes Kapitel. Erwägungen zur Erneuerung unserer guten Entschlüsse. Hast du dich in dieser Weise geprüft und mit einem guten Seelenführer deine Fehler und die geeigneten Heilmittel besprochen, so bediene dich der folgenden Erwägungen. Nimm jeden Tag eine als Gegenstand der Betrachtung. Verwende darauf die gewöhnliche Zeit deiner Betrachtung, Vorbereitung und Affekte. Halte nach der Methode, die wir den Betrachtungen des ersten Teils zugrunde gelegt haben. Vor allem versetze dich in Gottes Gegenwart. Bitte ihn um seine Gnade, um dich in seiner Liebe und in seinem heiligen Dienst zu festigen. 10. Kapitel. Erste Erwägung, die Vortrefflichkeit unserer Seele. Erwäge den Adel und den hohen Rang deiner Seele. Sie besitzt ja den Verstand, der nicht nur diese sichtbare Welt erkennt, sondern auch weiß, dass es Engel und einen Himmel gibt. Einen höchst gütigen, unendlich großen Gott. Eine Ewigkeit, was geeignet ist, in dieser sichtbaren Welt so zu leben, dass wir einst mit den Engeln im Himmel vereint ewig Gottes Anschauung genießen dürfen. Deine Seele besitzt ferner einen ganz adeligen Willen, der Gott lieben und ihn an sich nicht hassen kann. Sie wie edelmütig dein Herz geschaffen ist, wie die Bienen sich nicht auf etwas Verdorbenes niederlassen, sondern nur auf Blumen. So hat auch dein Herz keine Ruhe, außer in Gott allein. Kein Geschöpf kann es voll befriedigen. Nimm dir den Mut, an die liebsten und ausgelassensten Vergnügungen zurückzudenken, die je dein Herz eingenommen habe. Urteile, ob sie nicht voll lästiger Unruhe, voll quälender Gedanken und unangenehmer Sorgen waren, die deinem Herzen arg zusetzen. Ach, unser Herz läuft den Geschöpfen mit fiebernden Hass nach. Es meint, an ihnen seine heißen Wünsche befriedigen zu können. Hat es aber erreicht, wonach es strebte, dann sieht es, dass es wieder von vorn anfangen muss und durch nichts befriedigt werden kann. Gott will, dass unser Herz keinen Ort finde, an dem es ausruhen könnte, wie die Taube, die aus der Arche Noes ausgeflogen war, eben damit es zu Gott zurückkehre, von dem es ausgegangen ist. Welche Schönheit ziert unser Herz von Natur aus? Warum wollen wir es erniedrigen und im Gegensatz zu seiner Bestimmung den Geschöpfen dienstbar machen? Herrliche Seele, sollst du sagen, du kannst Gott sehen und lieben. Warum vertust du deine Zeit mit geringen Dingen? Du kannst nach der Ewigkeit streben. Warum verlierst du dich in Vergänglichem? Das war die brennende Reue des verlorenen Sohnes, dass er aus dem Trog der Tiere seine armselige Nahrung holen musste, da er doch am Tisch seines Vaters herrlich leben konnte. Meine Seele, du bist gottesfähig. Wehe dir, wenn du dich mit weniger als Gott begnügst. Mit diesen Gedanken richte deine Seele auf. Zeige ihr, dass sie unsterblich ist und der Ewigkeit würdig. Mache ihr Mut dafür. 11. Kapitel. 2. Erwägung. Die Erhabenheit der Tugenden. Erwäge, dass einzig die Tugend und die Frömmigkeit deiner Seele in diesem Leben Zufriedenheit schenken können. Sieh, wie schön sie sind. Vergleiche die Tugenden mit den Lasten, die ihnen entgegengesetzt sind. Die Geduld mit der Rauchsucht, die Sanftmut mit Zorn und Ärger, die Demut mit Frechheit und Ehrsucht, die Freigebigkeit mit dem Geiz, die Liebe mit dem Neid, die Mäßigkeit mit der Ausschweifung. Die Tugenden haben die wundersame Wirkung, dass ihre Übung die Seele mit unvergleichlicher Wonne und Freude erfüllt, während die Laster sie erschöpft und zerschlagen zurücklassen. Fangen wir also an, warum wagen wir nicht den Aufstieg zu diesen Herrlichkeiten? Wer von den Lastern nur einige hat, ist unzufrieden. Wer viel davon hat, erst recht. Wer aber von den Tugenden nur ein wenig besitzt, empfindet daran schon Freude, die immer größer wird, je weiter er vorankommt. Frommes Leben, wie schön, wie wohltuend und lieblich bist du. Du milderst die Trübsal und vermehrst die Schönheit der Freuden. Ohne dich ist das Gute wertlos und die Vergnügungen sind voll Unruhe, Verwirrung und Schwäche. Wer dich kennt, kann wohl mit der Samariterin sagen, Herr, gib mir von diesem Wasser, Johannes 4,15. Diesen Gebetsruf pflegten die heilige Mutter Theresia und die heilige Katharina von Genua oft zu sprechen, wenngleich aus verschiedenem Anlass. 12. Kapitel. 3. Erwägung. Das Beispiel der Heiligen. Betrachte das Beispiel der verschiedenen Heiligen. Was haben sie alles getan, um Gott zu lieben und fromm zu leben? Sieh die Märtyrer, sie waren unüberwindlich in ihrer Standhaftigkeit. Welche Qualen haben sie erduldet, um ihre Entschlüsse zu halten? Die herrlichen Blüten der Jungfrauen und Frauen, weißer als Lilien in ihrer Reinheit, leuchtender als Rosen in ihrer Liebe, haben die einen mit 12 Jahren, andere mit 13, 15, 20, 25 Jahren lieber 1000-fache Qualen erduldet, als den Glauben zu verleugnen oder auch nur auf ihr frommes Leben zu verzichten. Die einen starben lieber, als ihre Jungfräulichkeit preiszugeben. Andere gaben lieber ihr Leben hin, als aufzuhören, den Leidenden zu helfen, die Betrübten zu trösten, die Toten zu begraben. Gott, welchen Starkmut hat doch gerade das schwache Geschlecht oft gezeigt. Betrachte die große Zahl heiliger Bekenner. Mit welcher Tapferkeit haben sie die Welt verachtet? Wie unüberwindlich waren sie in ihren Entschlüssen? Nichts konnte sie davon abbringen. Sie haben daran vorbehaltlos festgehalten und sie auch ausgeführt. Was sagt der heilige Augustinus von der heiligen Monika? Mit welcher Festigkeit hat sie ihren Entschluss ausgeführt, Gott in ihrer Ehe und in ihrem Witwenstand zu lieben? Was sagt der heilige Hieronymus von der heiligen Paula unter wie vielen Schwierigkeiten inmitten der verschiedenen Umstände ist sie ihren Entschlüssen treu geblieben. Was werden wir also tun, um diesen herrlichen Vorbildern zu folgen? Sie waren das, was wir sind. Sie taten es für dasselbe Gott, für die gleichen Tugenden. Warum sollten wir das nicht auch tun können, in unserem Stand und Beruf, für unseren heiligen Vorsatz und die liebevolle Beteuerung? 13. Kapitel. Vierte Erwägung, die Liebe Jesus zu uns. Erwäge die Liebe, mit der Jesus, der Herr, so viel gelitten, besonders auf dem Ölberg und Kalvarienberg. Diese Liebe schaute dich an und erlangt durch diese Peinen und Leiden von Gott, dem Vater, für dein Herz gute Entschlüsse, Vorsätze und alles Notwendige, um diese Entschlüsse aufrechtzuerhalten, zu nähren, zu stärken und auszuführen. Heilige Entschlüsse, wie seid ihr wertvoll, ist doch das Leiden unseres Heilands, eurer Mutter. Wie muss euch meine Seele lieben, da ihr Jesus so teuer ward? Heiland meiner Seele, du bist gestorben, um mir diese Entschlüsse zu verdienen. Gib mir die Gnade, eher zu sterben, als sie aufzugeben. Sieh, es ist wahr, dass das Herz unseres teuren Heiland von Kreuzes Stamm auf dich herabschaute, dich liebte und durch diese Liebe alle Güter für dich erlangt hat, die du jetzt je besitzen wirst, ebenso auch deine Vorsätze. Ja, wir können alle mit Jeremias sagen, Herr, ehe ich war, sahst du mich und nanntest mich bei meinem Namen. Jeremia 1,5. Denn seine göttliche Güte hat dir wirklich in ihrer Liebe und Barmherzigkeit alle Mittel zu deinem Heil im Allgemeinen wie im Besonderen bereitgestellt. Also auch deine Entschlüsse, wie eine Frau von vor ihrem Wochenbett die Wiege bereitstellt und die Wäsche für das Kindlein richtet, ja sogar an eine Amme für das Kindlein denkt, das sie erwartet, obwohl es noch nicht da ist. So bereitet der Heiland am Kreuz alles vor, was du brauchst, um glücklich zu werden, da er dir in seiner Güte zum Heil verhelfen will. Alle Mittel und Gnadenregungen, durch die er deine Seele lenken und zur Vollkommenheit einladen will. Wie tief müssen wir das unser Gedächtnis einprägen? Ist es möglich, dass ich vom Heiland geliebt, so gütig geliebt werde, dass er an mich im Besonderen dachte und an alle die kleinen Dinge, durch die er mich an sich zieht? Wie innig muss ich doch all dies lieben und zu meinem Nutzen gebrauchen. Wie ergreifend ist doch dieser Gedanke. Gott dachte in seiner Güte an dich. Er liebt dich und verschaffte dir so viele Mittel zum Heil. Es gäbe es sonst keine Seele auf dieser Welt, an die er dächte, wie die Sonne deshalb einen Platz der Erde nicht weniger Licht spendet. Wenn sie ihre Strahlen gleichzeitig auch an andere sendet, so hat der Heiland aller seiner Kinder gedacht und für sie gesorgt. Er hat an jeden von uns gedacht, als ob er sich um alle anderen nicht kümmerte. Er hat mich geliebt, sagt der heilige Paulus, und hat sich für mich hingegeben. Als wollte er sagen, für mich allein, als hätte er es nicht gleichzeitig für alle getan. Das musst du deiner Seele tief einprägen, um deine Entschlüsse zu lieben und zu stärken, denn sie sind dem Herzen deines Heilands so teuer. 14. Kapitel. Fünfte Erwägung, Gottes ewige Liebe zu uns. Erwäge die ewige Liebe, die Gott uns erwiesen hat, schon ehe unser Herr und Heiland am Kreuz für uns litt, warst du durch Gottes unendliche Güte Gegenstand seiner ewigen Entschlüsse. Gott liebte dich. Wann begann er dich zu lieben? Als er begann, Gott zu sein. Das heißt, da er immer war, ohne Beginn und Ende, hat er dich immer und ewig mit grenzenloser Liebe geliebt. Von Ewigkeit hält er die Gnaden und Gunstenweise, die er dir gab, für dich bereit. Er sagte es durch den Propheten, ich habe dich geliebt. Mit ewiger Liebe, deshalb habe ich dich an mich gezogen, da ich mich deiner erbarmte. Er hat also unter anderem auch daran gedacht, dir den Entschluss einzugeben, dass du ihm dienst. Mein Gott, welche Entschlüsse sind da? Das, die du von Ewigkeit erdacht, erwogen und geplant hast. Wie teuer und wertvoll müssen sie mir sein. Lieber müssen wir alles erdulden, als das Geringste davon preiszugeben. Nein, gewiss nicht, auch wenn die Welt zugrunde ginge. Die ganze Welt zusammen ist ja nicht so viel wert wie eine Seele. Und eine Seele ist nicht wert ohne unsere Entschlüsse. 15. Kapitel. Affekte über diese Erwägungen als Abschluss der Übung. Teure Entschlüsse, ihr seid der Baum des Lebens, den Gott mit eigener Hand in mein Herz pflanzt, den mein Heiland mit seinem Blut begossen hat, damit er Frucht bringe. Lieber tausendmal sterben, als zulassen, dass ein Sturm ihn entwurzle. Nein, weder Eitelkeit noch Vergnügungen, weder Reichtümer noch Leiden werden jemals mein Vorhaben mir entreißen können. Heiland, du hast diesen Baum gepflanzt und in deiner Vatergüte für deinen Garten bestimmt. Wie viele Seelen gibt es, denen solche Gunst nicht ward? Wie kann ich mich genug demütigen um deine Barmherzigkeit? O schöne und heilige Entschlüsse, wenn ich euch bewahre, werdet ihr mich bewahren. Wenn ihr in meiner Seele lebt, wird meine Seele durch euch leben. So bleibt denn auf ewig lebendig ihre Entschlüsse, die von Ewigkeit bestehen in Gottes Barmherzigkeit. Seid ewig lebendig in mir, dass ich euch doch nie aufgeben möge. Nach diesen Affekten musst du die Mittel im Einzelnen sehen, um die heiligen Entschlüsse zu halten und zu beteuern, dass du sie gewissenhaft anwenden willst. Häufige Betrachtungen, oftmaliger Empfang der Sakramente, viele gute Werke, Überwindung der Fehler, die du im zweiten Teil dieser Übung erkannt hast, Flucht vor der Gelegenheit zur Sünde, Befolgung der Ratschläge, die dir dafür gegeben werden. Hast du das getan, so schöpfe wieder Atem und neue Kraft. Beteure oft und oft, dass du auf deinen Entschlüssen beharren willst. Weihe und opfere deine Seele auf, als drückest du sie mit Herz und Willen in deinen Händen. Beteure, dass du sie nie wieder zurücknehmen, sondern in Gottes Hand legen willst, um in allem und immer seiner Befehle zu gehorchen. Bete zu Gott, dass er dich vollständig erneuere, dass er die Wiederholung deiner heiligen Beteuerung segne und stärke. Rufe die allerseligste Jungfrau, deinen Schutzengel, den heiligen Ludwig und andere Heilige an. In dieser Herzensverfassung knie vor deinem geistlichen Vater nieder, klage dich der wichtigen Fehler an, die du seit der Generalbeichte begangen hast. Empfange die Lossprechung in der gleichen Gesinnung wie das erste Mal. Dann lies vor ihm wieder deine Betreuung und unterzeichne sie. Schließlich geh hin und vereinige dein erneuertes Herz mit seinem Urheber und Erlöser im allerheiligsten Sakrament des Altars. 16. Kapitel. Bleibende Eindrücke dieser Erneuerung. Am Tage der Erneuerung und an den folgenden Tagen wiederhole oft folgende feurige Gebetsworte des heiligen Paulus und Augustinus, der heiligen Katharina von Genua und anderer. Nein, ich gehöre nicht mehr mir, ob ich lebe oder sterbe. Ich gehöre meinem Heiland. Ich habe kein Ich und kein Mein mehr. Mein Ich ist Jesus, mein Anteil ist, ihm zu gehören. Welt, du bleibst immer, was du bist. Auch ich war immer ich selbst. Aber nun will ich nicht mehr ich sein. Nein, wir wollen nicht mehr wir selbst sein. Unser Herz wird umgewandelt sein. Und die Welt, die uns so oft betrogen hat, soll sich in uns täuschen. Sie wird unsere Wandlung nur allmählich gewahr werden. Daher wird sie uns noch immer fürs Esau halten, während wir schon längst Jakob sind. Alle diese Übungen müssen wir, unser Herz, eingebettet sein. Dann werden wir ganz ruhig von der Erwägung und Betrachtungen zu den Arbeiten und Gesellschaften übergehen, damit unsere Entschlüsse sich nicht plötzlich verflüchtigen, sondern wie lebensspendende Wasser alle Teile der Seele durchtränken und durchdringen. Schließlich soll all dies ohne seelische oder körperliche Anstrengungen geschehen. 17. Kapitel. Einwände gegen diese Anleitung. Die Welt wird dir sagen, diese Übungen und Ratschläge seien so zahlreich, dass wir zu nichts anderem mehr kommen, wenn wir sie alle durchführen wollen. Nun, wenn wir auch nichts anderes täten, so wäre das schon genug, weil wir dann das tun, was wir in dieser Welt zu tun haben. Merkst du nicht die List? Müssen wir alle diese Übungen jeden Tag machen, dann würden sie uns wohl voll beschäftigen. Aber wir brauchen ja nur jede Zeit zu ihrer Zeit an ihrem Platz auszuführen und wenn sie eben fällig sind. Wie viele Gesetze gibt es doch im bürgerlichen Gesetzbuch, die beobachtet werden müssen, aber jedes, wenn es eben zutrifft und nicht alle gleichzeitig jeden Tag. Übrigens tat David neben seinen vielen schwierigen Geschäften mehr, als ich angeführt habe. Der heilige Ludwig ebenso, bewundernswert im Krieg wie im Frieden, der mit unvergleichlicher Sorgfalt Recht sprach und allen Regierungsgeschäften oblag, wohnte täglich zwei Messen bei, betete Vesper und Komplett mit seinen Hofkaplänen, hielt seine Betrachtungen, besuchte die Spitäler,
beichtete und geißelte sich jeden Freitag, hörte oft Predigten, hielt häufig geistliche Gespräche. Bei all dem vernachlässigte er das Gemeinwohl nicht, im geringsten. Er führte vielmehr alles mit größter Sorgfalt durch und sein Königshof war schöner und blühender als je unter seinen Vorfahren. Tu also mutig alles, was ich angegeben habe. Gott wird dir genug Zeit und Kraft geben, deinen Geschäften richtig nachzukommen, selbst wenn er die Sonne aufhalten müsste, wie zu Zeit Joshua. Wir tun immer genug, wenn Gott mit uns arbeitet. Die Welt wird sagen, dass ich bei allen die Gabe des innerlichen Gebetes voraussetze. Die besitze aber nicht jeder, als könne diese Anleitung nicht allen dienen. Gewiss habe ich das vorausgesetzt. Es ist auch wahr, dass nicht jeder die Gabe des innerlichen Gebetes besitzt. Es ist aber ebenso wahr, dass jeder sie besitzen kann, sogar ungebildete Menschen, wenn sie einen guten Seelenführer haben und sich in dem Maß um sich bemühen, wie es diese wichtige Sache verdient. Sollte sich jemand finden, der diese Gabe nicht im geringsten besitzt, dann soll der kluge geistliche Vater dies in der Weise ersetzen, dass er den Betreffenden die Erwägung recht aufmerksam durchlesen lässt, die bei den Betrachtungen stehen. 18. Kapitel. Drei letzte wichtige Ratschläge. Wiederhole regelmäßig am ersten Tag des Monats die Beteuerung, die im ersten Teil nach den Betrachtungen steht. Versichere immer wieder, dass du sie halten willst. Sprich mit David. Nein, in allen Ewigkeit will ich dein Gesetz nicht vergessen, denn damit hast du mir das Leben geschenkt. Psalm 119, 93. Fühlst du, dass deine Seele irgendwie aus dem Geleise gekommen ist, dann nimm diese Beteuerung zur Hand. Wirf dich in Demut nieder, lies sie mit Herz und Seele und du wirst dich erleichtert fühlen. Bekenne offen, dass du fromm sein willst. Ich sage nicht, dass du fromm bist, sondern dass du es sein willst. Schäme dich nicht der notwendigen und gewöhnlichen Übungen, die uns zu Gottes Liebe führen. Gestehe mutig, dass du dich in der Betrachtung versuchst, dass du lieber sterben als schwer sündigen willst, dass du die heiligen Sakramente empfangen und deinen Seelenführer folgen willst. Dieses offene Bekenntnis, dass man Gott dienen will und sich seiner Liebe besonders geweiht hat, ist seiner göttlichen Majestät sehr wohlgefällig, denn er will nicht, dass man sich seiner und seines Kreuzes schämte. Außerdem verhindert es von vornherein viele Einwände, die die Welt sonst machen möchte. Ferner schulden wir es nach diesem Bekenntnis unserem guten Ruf, unsere Vorhaben auch auszuführen. Die Philosophen bekannten sich also als solche, damit man sie in ihrer Art leben lasse. Wir müssen bekennen, dass wir nach Frömmigkeit streben, damit man uns fromm leben lassen. Sagt dir jemand, dass man auch ohne die Beobachtung dieser Ratschläge und Übungen fromm leben könnte, so bestreite das nicht. Antworte nur freundlich, dass deine große Schwäche und mehr Hilfe und Unterstützung brauche als andere. Zum Schluss beschwöre ich dich bei allem, was dir heilig ist im Himmel und auf Erden, bei deiner Taufe und bei der allerseligsten Jungfrau, beim heiligsten Herzen, das dich liebt, bei der Barmherzigkeit Gottes, auf die du hoffst, bleib treu und beharrlich bei deinem Vorhaben eines frommen Lebens. Unsere Tage gehen dahin, der Tod steht vor der Tür. Die Trompete, sagt der heilige Gregor von Nassias, bläst zur Heimkehr, das Gericht ist neu. Die Mutter des heiligen Symphorianus rief ihrem Sohn nach, als man ihn zum Martertor führte. Mein Sohn, gedenke des ewigen Lebens, blicke auf den Himmel, betrachte den, der dort herrscht. Bald wird der kurze Lauf deines Lebens zu Ende sein. Das Gleiche sage ich dir, blicke auf zum Himmel, verliere ihn nicht um der Erde willen, blicke hinab zur Hölle, stürze dich nicht hinein aus Liebe zu vergänglichen Augenblicken. Blicke auf zu Jesus, verleugne ihn nicht aus Furcht vor der Welt. Wenn die Mühen des frommen Lebens dir hart scheinen, dann rufe mit dem heiligen Franz von Assisi aus. Wenn ich an die großen Güter denke, die meiner harren, scheinen mir alle Leiden nur wie ein Zeitvertreib. Es lebe Jesus, dem mit dem Vater und dem Heiligen Geist Ehre und Herrlichkeit sei, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das aus dem Buch Philothea vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Der letzte Teil war das, Kapitel 7 bis 18.